Hallo und herzlich willkommen zurück, ihr Lieben, bei Mach Dunkelmäuschen, dem Bates Podcast. Wir sind mittlerweile in Folge 18 angelangt.
Verrückt.
Wir nähern uns, ja, irgendwie schon, wir nähern uns dem Ende, aber lassen uns natürlich die nötige Zeit dafür, wie wir es bisher immer getan haben. Wir haben in der letzten Sendung im Wesentlichen über die Jahre 1997 und so den Beginn 1998 gesprochen, um das nochmal so kurz zu rekapitulieren, auch für uns. Das war ja eine ziemlich verrückte Zeit, weil nach dieser intensiven Intravenus, da war ich jetzt schon in der aktuellen Sendung, Kicks and Chicks Tour, sind die ja alle total abgebrannt gewesen. Wir haben ausführlich drüber gesprochen, vor allem Zimbel, aber auch die anderen. Und dann gab es ja erstmal einen ziemlichen Break, und zwar ja, so in Form einer Pause, aber dann doch auch irgendwie in Form einer Bandauflösung, die zeitweise ziemlich konkret wurde. Man hat Termine vereinbart, man wollte alles auflösen. Zimbel hat dem Ganzen quasi einen Strich durch die Rechnung gemacht und ja, da dann doch irgendwie alle trotz der Probleme, die da waren, weitermachen wollten, hat man sich dann darauf geeinigt, man überlässt es Zimbel, der geschworen hat, so ein bisschen sich zurückzunehmen und sich selbst zu regulieren, was wohl auch eine Zeit lang dann ganz gut geklappt hat, so in dem Zeitraum 97, 98, und man fährt nochmal los. Diesmal zusammen mit der Crew im Nightliner und nicht mehr getrennt mit Hotelübernachtung. Das ist so ein bisschen Teil auch von Zimbels Strategie gewesen, sich da selbst zu regulieren, weil er dann einfach viel weniger Zeit alleine verbrachte, so dass er auch immer so ein bisschen unter Beobachtung stand. Und das hat ganz gut funktioniert. Also auch Klaus Kornfield, über den wir ja in letzter Sendung zum Ende gesprochen haben und von dem wir ein paar Kommentare gehört haben, hatte eben das Gefühl, dass das eine ganz gute Tour war. Dass es war eben nicht die absolute Katastrophentour wie die Kicks and Chicks, sondern man hatte wieder so ein bisschen Spirit, man hatte wieder so ein bisschen mehr Energie und man hatte auch Bock. Und deswegen war das, wie auch Bernie sagte, eigentlich eine ganz gute Zeit, 98, als sie dann nochmal los sind. Und auch Zimbel hatte eine gute Zeit. Also das können wir mal so festhalten als Zwischenstand. Und wir haben auch mehr oder weniger mittendrin aufgehört. Also die Bates waren 98 im Frühjahr, im April und im Mai auf Intravenus Frühjahrstour. Da haben wir euch die Termine schon vorgelesen gehabt. Und wir gehen jetzt im Prinzip quasi genau wieder da rein, wo wir aufgehört haben, in den Mai 1998. Denn diese Frühjahrstour geht im Prinzip fast fließend in die Sommerzeit über, wo dann eine ganz große, intensive, ausführliche Festivalsaison für die Bates beginnt. Und wir starten mal diese Sendung 18 mit einer Information, die damals von der Terrorgruppe rausgehauen wurde oder gegeben wurde. Die haben nämlich konstatiert, im Jahr 1998 gibt es überhaupt keine Groupies mehr. da können die Bates nur drüber lachen, beziehungsweise auch Zimbel. Da gibt es tatsächlich ein Interview, wo die Bates darauf angesprochen werden, dass die Terrorgruppe diese Aussage getätigt hätte. Und die Jungs lachen sich kaputt. Denn wie wir wissen, haben die eine ganze Menge Groupies, spätestens seit 1995. Und die stehen in den ersten Reihen, genau. Und so auch in den Reihen der Festivals wahrscheinlich. Denn da starten sie am 23.05., das ist noch kein Festival, zählt schon dazu, tatsächlich sehr früh im Mai schon Festival zu spielen, in Hannover im Bad Open Air oder beim Bad Open Air, Musiktheater Bad. Und danach kommt direkt am 12.06. das diesjährige 98er Open Flair in Eschwege. Da sind die Bates dieses Jahr wieder dabei. Und da gibt es eine kleine nette Anekdote am Rande, die uns erzählt wurde. Denn da spielte unter anderem auch eine zu der Zeit sehr angesagte Band namens Guano Apes. Boop, boop. Der eine oder andere wird sich erinnern, sie liefen damals rauf und runter, waren in der Bravo, genau wie die Bates, und waren sehr präsent. Ich erinnere mich selber tatsächlich noch daran. Und da gab es wohl eine kleine Begegnung am Rande mit oder zwischen Zimbel und der Sängerin der Guano Apes. Und sie erzählte wohl irgendwie, dass sie keinen Alkohol trinkt. Und irgendwann im Verlaufe des Gesprächs oder des Tagesabends, wie auch immer, hat Zimbel ihr was zu trinken angeboten. Und sie hatte dann geschaut oder fragend geschaut, was das wohl ist, ob das Wasser ist. Und Zimbel hat das dann bejaht. Dann nahm sie einen kräftigen Schluck. Es war Wein und Zimbel fand es sehr lustig zu sagen, ja, Sabbelwasser.
Oh
Und seitdem
Gott.
war die Dame wohl ziemlich angepisst, was man ja ganz gut verstehen kann, wenn das tatsächlich ja für sie ein ernstes Thema war, dass sie kein Alkohol getrunken hat.
Ja,
Und
ja.
ja, Zimbel als jemand, der nichts anderes getrunken hat,
Oh
muss man ja
Gott.
fast sagen, da irgendwie sich so einen Witz erlaubt hat. Also ja, das ist so eine kleine nette Fragezeichen.
Ja.
Story am Rande. Und danach war die Stimmung zwischen den Guano Apes und den Bates dann nicht mehr ganz so gut. Aber gut, so war es gewesen. Sascha, lies mal weiter. Es kommen noch einige Termine.
Also, lese ich mal vor. 13.06., also den Tag danach schon, in Glauchau im Gründelpark, das Woodstage Open Air. Unter anderem mit Project Pitchfork, Lacrimosa, Umpf und Fiddler's Green. Gleich den nächsten Tag, 14.06. in Gunzenhausen, die fränkischen Seenächte. 19.06. Kiel, die Kieler Woche. Am 20.06. Schesel, mein geliebtes Hurricane. Witzigerweise habe ich da auch gerade nochmal vorher recherchiert. Es ist das zweite Hurricane, was da stattfindet. Das Jahr zuvor, als 97, als sie begonnen haben mit gerade mal so ein paar Tausend. Hier schon 1998 mit 40.000. Also gar nicht mal so klein
Wahnsinn,
nach
aber
einem Jahr.
trotzdem noch ganz jung, ne?
Ja, noch jung, tatsächlich, ja. 21.06. dann in Erfurt auf dem Highfield Open Air, gibt es da auch schon, krass. 27.06. Losheim Saar, Rock am See. Da lese ich jetzt allerdings nicht alle vor, sondern würde jetzt mal eine gute Auswahl treffen wie The Chaps, Apocalyptica, Sofa Surfers, Junkie XL, Tortoise, Turbo Negro, Fettes Brot, Strung Out, liebe ich auch, JBO, Blumentopf, das ich, Tito und Tarantula, 1-2-1-2, 5 Sterne Deluxe Terrorgruppe, massive Töne, Fiddler Scream, Fishmob, The Bates. Such a Search, Hausmarke, Too Vivid, Lemon Babies, Lemon Babies, Prophets of Rage, die barmherzigen Plateaus holen. Ich weiß gar nicht, was es noch gibt, aber es ist ein fantastischer Name. Odyssey, Ashpool Clan. Ja, aber die barmherzigen Plateaus holen. Großartig. Also was für ein Line-up.
Großartig. Es sagt einem nicht alles was, aber dann doch das meiste,
Ja.
würde ich denken. Ne? Also das war eins
Überwiegend.
der riesengroßen Fetten. Für die Terrorgruppe dann an diesem Tag keine Groupies, aber bei
Nee.
den anderen Bands
Ja, die gab's
möglicherweise.
dann, ja.
Ja, auch viel, ganz viel Hip-Hop aus der Zeit, ne? Also habe ich selber sehr gerne gehört, damals DJ Hausmarke noch von,
Ja.
wie hießen sie noch? Ja, wir wollen nicht abschweifen, aber wo du ja auch drüber gestolpert bist, die Lemon Babies, mal wieder mit den Bates auf der Bühne. Schönes
Schön.
kleines Revival, ne? Ist ja dann da auch schon wieder fast 3 Jahre her, dass sie zusammen
Verrückt.
auf Tour waren.
Ja. Aber wir gehen mal weiter. Also,
Ja.
da gab es eine kleine Pause, dann bis zum 3.7., da ging es dann weiter in Vöhringen beim Open Air. 4.7. Koblenz, das Burg-Rhein-Fels-Festival. 10.7. Bomstedt-Grälsdorf-Waldheim. Wer kennt das nicht? Das großartige Waldheim Open Air. 17.7. Dingelingen-Donau, das Orange Open Air oder Orange Open Air. 18.07. Lamberechten, da sind wir dann schon in Österreich. Live neben dem Schlachthof hieß es. 19.07. Wiesn, auch in Österreich. Forest Glade Festival mit Pulp, The Cure, Tito and Tarantula. Such a Search, Heinz aus Wiesn und Gorrisch. Ja, klingt auf jeden Fall auch ziemlich gut. The Cure habe ich auch ein paar Mal live gesehen, auch eine gute Band. 21.07. Hannover Musiktheater Bad. Warte mal, schon wieder Bad? Oder Musiktheater Bad?
Ja, es gibt
Das.
ja viele Buds,
Ah, okay, verstehe, verstehe.
Ex-Buds.
Okay, das ist das Leerstellenfestival mit den Schröders, auch gut. Darwins, Anger and Headcrash. Und der Eintritt war, oh mein Gott, der Eintritt für dieses Festival, meine Damen und Herren und diverse, 99 Pfennig. Das muss man sich mal, 99 Pfennig. Das sind 50 Cent, sag ich mal. Naja, gehen wir weiter auf dem 25.07. Rottenburg ab der Tauber. Das ist das Taubertal-Festival. Auch sehr bekannt. Dazu gibt es denn jetzt eine Anekdote oder des späteren wahrscheinlich, denke ich.
Ja, ich wollte dich jetzt nicht in deinem Lesefluss stören.
Das ist total lieb, da würde ich das einfach so, wir machen Rotenburg auf der Tauber, Sternchen.
Genau.
Ne? Ab dem Sternchen machen wir gleich weiter, denn am 26.07., einen Tag später, spielen sie in Bamberg auf dem Zeltfestival, am 1.8. in Anröchte auf dem Rathausplatz, auf dem Stadtfest. Wieder mit ihren geliebten Guano Apes und den Fastfood Cannibals. Am 14.8. in Augsburg auf dem Prinz Garden Open Air mit den Schröders, Darwish und No Sex Until Marriage. 15.8. Dietzenbach, dem Strange Noise Festival mit Farmer Boys, Pyogenesis, No Sex Until Marriage, Phantoms of Future, Die Happy, auch eine gute deutsche Band. 21.8. Vegas beim Open Air, 22.8. Dorsten, Rock an der Lippe, 27.8. Hamburg, Alstervergnügen, 28.8. Plauen, Matzhaus Open Air und 29.8. Dienstlaken, die Dientage. Dien, wie das Kennzeichen wahrscheinlich. Dientage. Mhm.
Genau, wie DIN A4 auch, ne?
Ach ja.
Oder <4. lacht> ja. Ja, wie Dienstlaken wahrscheinlich hauptsächlich. Aber auffällig eine ganz, ganz lange, intensive Festivalsaison. Mhm. Wahrscheinlich die meisten großen, wichtigen zu dieser Zeit mitgenommen mit Open Flair, mit Hurricane, mit Highfield und so weiter. Auch Taubertal Open Air ist ja ein großes Festival
ja.
gewesen damals. Also die Bates sind auf jeden Fall 98 noch voll im Business, würde ich mal anhand dieser Festivalsaison
voll.
Ablesen und auch anhand der, deswegen machen wir das auch nicht nur um, das hatten wir euch ja schon vor Ewigkeiten angekündigt, dass wir das so machen, auch wenn das vielleicht stellenweise ein bisschen eintönig ist, einfach um aufzuzeigen, wie viel die gespielt haben, wie viele einzelne Konzerte, Festivals, Erinnerungen und so weiter, unglaublich viele Termine, das zum einen und eben auch zum anderen, um es so ein bisschen einzubetten, ne? Wie war die musikalische Landschaft zu der Zeit, mhm. viele dieser Bandnamen hat man seit Ewigkeiten selber nicht gehört
ja,
und
voll.
Dann liest man so ein Line-Up und denkt sich, ah ja stimmt, krass, ja. das ist sowas von 98 irgendwie
ja.
mit diesen ganzen Bands, vielleicht teilweise auch irgendwie wieder so einzelne Lieder im Kopf von diesen Bands, weil das ja auch alles Mainstream-Mucke war, ob es jetzt aus dem Hip-Hop oder aus dem Punk-Bereich kam oder direkt einfach Pop war. Egal, es waren so ein paar Kleinigkeiten, wo wir nochmal so rein müssen. Über die Eschwege-Situation mit der Sängerin von Guano Apes hat man gesprochen. Und auch witzig, dass sie sich dann nochmal wieder treffen. Mhm. Ne? Dann war wahrscheinlich die Stimmung zwischen denen nicht ganz so cool. Dann Anfang August, möglicherweise haben sie sich einfach gemieden. Aber du hattest schon eingehakt, wir müssen über das Taubertal Open Air sprechen. Nicht nur, weil dieses 98er Taubertal Open Air uns da unheimlich viele Videos von dem Bates-Auftritt im Internet gibt. Also es sind so Videos, die mir immer wieder angezeigt werden, wenn ich bei YouTube irgendwas mit den Bates suche. Also dieser Taubertal-Termin ist einfach bildlich total präsent,
ja.
finde ich, auch heute mhm. noch. Wenn man
Voll.
Irgendwie die Bates googelt oder irgendwie bei die irgendwie sucht, kriegt man immer sofort Videos von dieser Veranstaltung. Es ist halt auch so plakativ, weil Zimbel da irgendwie seine Polizeimütze trägt. Also für mich das erste Mal, dass ich das so wahrgenommen habe. Kann sein, dass es ein paar Videos gibt, wo er die früher dann auch schon aufhat.
Mhm.
Es gibt ja auch ein paar Promo-Fotos damit, aber da habe ich sofort diese Taubertal-Bilder im Kopf, wenn ich an ihn mit der Polizeimütze
Voll.
Denke. Und zum Thema Polizeimütze müssen wir natürlich noch was sagen. Denn die einen oder anderen werden sich vielleicht fragen, wie ist er überhaupt an dieses Ding gekommen?
Yeah.
Also Fakt ist ja, es war eine echte Polizeimütze. Ne? Das war irgendwie keine Requisite aus dem Karnevalsverein oder so, sondern die hat einem echten Polizisten gehört. Und die zweite Sache, die wir uns vergegenwärtigen müssen, ist, dass es illegal war. Ne? Also es hat sowas von einem lustigen Gag und es hat sowas von einem Accessoire.
Amtsanmaßung.
Aber genau, es war natürlich illegal. Der durfte das Ding nicht aufsetzen. Und er hat auch, ich glaube, 2 oder sogar 3 Mal Besuch von der Polizei bekommen, wegen dieser Mütze. Also das nur mal so, um das nochmal klar zu machen. Und was man dann ja noch sagen muss, es war einfach, wie ich finde, Punk as fuck.
Total.
Weil auch Jessica Yeti auch sagte, du kannst dich auf die Bühne stellen und sagen, fuck the police. Du kannst auch einfach diese Mütze tragen. Also was ist bitte
Voll.
Irgendwie cooler oder so, weißt du, weil das macht halt einfach was lächerlich mit einer Originalrequisite, also eben nicht Requisite, ne, sondern mit einem Originalamtsteil irgendwie, keine mhm. Ahnung. Und der hat sämtliche Fototermine und Konzerte mit dem Ding und irgendwie, ja, also man hätte ja auch vermuten können, dass er vielleicht dann irgendwann mal live verhaftet wird oder so. das ist wohl nicht passiert, aber das Ding hat ihm auf jeden Fall noch Polizeibesuch beschert, mehrere Male. Verrückte Sache. So, wie ist er überhaupt da dran gekommen? Da gibt es auch eine tolle Story zu, denn Klaus Kornfield, der ja zu dieser Zeit viel mit den Bates unterwegs ist, war dabei, als Zimbel die Mütze bekommen hat.
Ich war an dem Abend da, als 2 Polizisten in den Backstage reinkommen und total lächelnd und freundlich gesagt haben, ja, es gab Beschwerden, irgendwer hätte irgendwas aus dem Fenster geschmissen und das geht ja so nicht. Und Zimbel schnappt sich die Mütze von dem Typen und albert ein bisschen rum und der ist total verschüchtert und weiß nicht, was er sagen soll. 3-4 Minuten vergehen, Zimbel geht woanders hin und ward nicht mehr gesehen für den Polizisten und die Polizistenmütze ist wirklich dann da geblieben.
Einfach frech die Mütze gemobst sozusagen und dann auf Nimmerwiedersehen irgendwohin verschwunden. Wir wissen natürlich nicht, was der entsprechende Polizist dann irgendwie auf der Wache oder was auch immer seinem Vorgesetzten dann erzählt hat, wie er die Mütze verloren hat. Ja. Aber gut, sowas passiert natürlich wahrscheinlich im Dienst immer mal wieder. Jedenfalls hat Zimbel die Mütze natürlich öffentlich häufig getragen musste dann natürlich damit rechnen, dass da auch nochmal jemand auf ihn zurückkommt. Aber gut, das finde ich sehr amüsant. Ich finde, sie steht ihm sehr gut. Das ist ein ausgezeichnetes Accessoire. Mhm. Und so ist das also passiert. Wir haben jetzt so viele Termine gehört. Wir hatten diese Frühjahrstour, die Intravenus. Wir hatten diese intensive Festivalsaison. Aber trotz dieser ständigen Bühnenpräsenz der Band, also von April bis August, ja, wieder ein ziemlich langer Zeitraum, sind die Verkaufszahlen tatsächlich rückläufig. Also die, ja, so ein bisschen in der Band Gesprächsthema, dass sie irgendwie vielleicht mal ein neues Konzept benötigen, irgendwie sowas. Ja, was in diesem Sommer auch passiert, also tatsächlich am 20.08.1998, mitten in deren Festivalsaison, ist ein Kinostart. Es kommt ein Film ins Kino, den die meisten von euch kennen werden, nämlich Lola rennt. Sehr erfolgreicher Film damals. Die meisten erinnern sich wahrscheinlich auch noch an die Plakate. Das war damals ist ziemlich stark beworben worden. Und die Bates haben tatsächlich für diesen Film natürlich zu etwas früheren Zeiten eine Anfrage bekommen, ob sie nicht den Soundtrack machen wollen. Denn anscheinend haben die Produzenten sich vorgestellt, dass sie den Kings-Song Lola I met her in a club down in Soho, where you drink champagne and it tastes like Coca-Cola. C-O-L-A Cola. She walked up to me and she asked me to dance. I asked her her name and in a dark brown voice she said hello. Als Coverversion gerne hätten, und zwar von der zu der Zeit angesagten Band, die sehr für ihre guten Coverversionen bekannt ist, nämlich den Bates. Und wir hören jetzt mal, wie die Bates auf diese Anfrage reagiert haben.
Für mich ist das der beste Beweis, dass man nicht so aussehen muss oder sonst irgendwas, sondern das ist überhaupt nicht der Punkt. Und dass man ganz ehrlich sagt, nee, bei der Anfrage, ich fand diesen Song schon immer scheiße. Und okay, man kann sich natürlich heute leicht hinstellen und sagen, boah, das war ein mega erfolgreicher Film. Der wäre es vielleicht gar nicht geworden, weil der Soundtrack, der dann irgendwie von Thomas D. geschrieben wurde, ist dann halt mega erfolgreich gewesen. Aber das heißt ja dann lange nicht, dass eine Coverversion von Bates vielleicht funktioniert hätte. Und, aber das war so konsequent Nein sagen. Dann gab es auch noch einen anderen Film, von, irgendein Deutscher, wer macht denn in Amerika auch immer Produzent? Kein Ohrhasen, wie heißt der?
Til Schweiger
hat eine Produktionsfirma in Amerika und hat einen Film da gedreht, der hieß Punk. Wobei das Wort Punk in Amerika ja ein bisschen eine andere Bedeutung hat wie bei uns. Das sind jetzt irgendwie, hat mit Musik nichts zu tun, sondern das sind ja die Leute, die nicht arbeiten und irgendwo sich in irgendwelche Häuser reingehen, die werden in Amerika als Punks bezeichnet. Aber dieses amerikanische Ding wollte er halt mit einer Band verknüpfen und da hatte er Bock auf Bates und ist aber dann gefragt, dass wir da hinfliegen. Irgendwo in Colorado wurde da gedreht. Dass da wirklich auch Szenen bei einem Konzert von den Bates stattgefunden hätten. Und die hätten da auf der Bühne gespielt und man hätte das kombinieren können und alles. Der einzige Satz, Til Schweiger fand ich schon immer scheiße.
Ich liebe das. Ich fand das schon damals, als wir das Interview gemacht haben, musste ich da schon so lachen.
Ja.
Ich fand,
ja.
Ich finde.
Bernie ja auch. Also der sagt ja auch, ich finde es mega.
Oh, ich liebe das, ey.
Ja, was soll ich dazu sagen? Ich finde es mega. Und das ist so, klar stehst du als Manager da und denkst so, was mache ich da eigentlich? Und dann versuchte dann so, naja, aber dann lassen wir erstmal das Storybook nochmal lesen. Also bei Lola Rent hätte man das machen müssen, weil dieses Buch, wenn man nur ein bisschen Interesse dran gehabt hätte, und hätte das gelesen, hätte man das eigentlich machen müssen, weil das Storybook ist einfach mega. Die Story ist ein Knaller und das hätte man es machen. Hätte ja auch eine andere Idee reinbringen können. Und hätte auch Lola ganz anders machen können. Aber nee, konsequent, genau wie bei Til Schweiger, fand ich schon immer scheiße, den Typen meine ich. Ja, weil wir können da hinfliegen, kriegen alle, nö, keinen Bock drauf, was will ich denn da? Bleib ich lieber zu Hause. Und das ist halt konsequent und für mich ist das Punkrock. Genau das, nämlich genau nicht zu machen, weil es erfolgreich sein könnte oder sowas. Klar wollte der auch Erfolg haben, aber nur zu seinen Bedingungen. Das muss man mal so sehen. Und da behaupte ich mal, dass es dann doch andere Punkbands in Deutschland gibt, die machen dann schon Sachen, einfach nur, weil es erfolgreich ist und obwohl es eigentlich gar nicht wirklich cool finden. Mhm. Aber das hat Bates nie gemacht. Das fand ich immer ganz groß.
Ich finde das schon eine ganz interessante Geschichte mit diesem Film, ne? Also, dass die bei beiden Filmen Nein gesagt haben und konsequent da irgendwie hinter geblieben sind. Was mich damals zu der damaligen Zeit, also jetzt retrospektiv, was mich echt wundert, weil man hatte ja schon irgendwie, also als Bates-Fan, ich will jetzt nicht sagen, eine ganz frühe Stunde, das war ich ja nicht, aber als Bates-Fan schon irgendwie sage ich jetzt mal so, schon das Gefühl, die verkaufen sich schon überall hin, ne? Pop-Rocky, Bravo, ne? Selbst im Fernsehen, überall waren deren Nasen zu sehen. Und das jetzt zu hören, dass die dann aber auch gesagt haben, nö, machen wir nicht, warum? Auch wenn ich da alles hinterhergeschmissen bekomme und ich krieg da sonst irgendwas, nö, mach ich nicht. Ist ja schon irgendwie auch, sehr interessant.
Das ist ein ganz wichtiger Satz. Ja, die wollten Erfolg haben, aber zu deren Bedingungen.
Ja, ja.
Und das heißt eben, dass sowohl die Unterhose als auch Blümchen, keine Ahnung, diese ganzen Geschichten, da hatten die Bock drauf.
Ja.
Aber wichtig ist daran natürlich, da gab es zwei mehr oder weniger fette Angebote für die Bates, nochmal in ihrer Karriere wirklich was zu machen, was sie bisher noch nicht gemacht haben, nämlich Soundtrack. Und eben auch wirklich auch was Neues auszuprobieren, irgendwie einfach auch mal aus diesem Band, Konzert, Festival, Studio, was auch immer, Standardrhythmus rauszukommen, mal wieder ins Ausland zu gehen und da ein Projekt zu machen, wie auch immer, ganz viele Möglichkeiten, Facetten. Aber dann halt eben zu sagen, boah, nee, Til Schweiger finde ich total scheiße, ich kann Bock drauf, auch wenn das der Deal des Jahrhunderts ist. Genau, feiern wir auch. Und zwar, ist es einfach wichtig, sich das nochmal bewusst zu machen, weil du hast es gerade eben auch schon gesagt, Sascha, man hat einfach die Bates auf dem Schirm als Band, die sich verkauft. Zu dieser Zeit vor allem, diese ganze Bravo-Sache, dieses Plattenfirma, jedes Jahr eine CD rausbringen und so weiter. Die Fans, vor allem die schon etwas länger dabei seienden Fans, hatten tatsächlich den Eindruck, also die sind jetzt halt so fest im Mainstream und voll. Im Kommerz, ne? Kommerz ist ja immer so dieses klassische Stichwort. Die machen halt alles, was sie gesagt bekommen. Und das sind halt so Beispiele, man kann jetzt drüber diskutieren, wie klug das war, das nicht zu machen. Aber sehen die Bates klug aus? Nein. Und wir lieben sie dafür, dass sie halt eben nicht ausschließlich klug im Sinne von geschäftssinnig handeln, sondern eben das machen, was sie Bock drauf haben, weil das halt schon dann doch eher Punk ist. Und was ich ganz wichtig finde, ist eben, dass Bernie oder wie er das auch am Ende dieses Beitrags jetzt gesagt hat, die wollten Erfolg haben, das haben die, glaube ich, auch selbst nie geleugnet, aber eben zu ihren Bedingungen. Und das sind zwei wunderbare Beispiele, wo man sieht, es gab diese Bedingungen, und sie haben sich halt eben nicht für ihre Verhältnisse nicht verkauft, ne?
Ja.
Dann heißt das aber natürlich auch im Umkehrschluss, solche Sachen, wo andere vermutet haben, ich erinnere mich da an das Interview mit Holger, dass er gesagt hat, dass Zimbel irgendwann die Hose ausgezogen hat, dass der da in Unterhose stand. Für ihn war das wirklich ein Sinnbild für die Plattenfirma, hat ihm die Hosen runtergezogen. Er war völlig überzeugt davon, das kann Cymbel nicht freiwillig gemacht haben. Das war doch irgendwie eine Vorgabe von der Plattenfirma, weil wer macht so einen Scheiß? Ich bin mir, wir haben das schon mal drüber gesprochen, relativ sicher, lieber Holger, Cymbel fand es irgendwie gut.
Ja, natürlich.
Und wir haben hier mehr oder weniger, wenn wir jetzt nicht sagen, wir zweifeln Bernie an, was natürlich machbar ist, aber wenn wir das nicht tun, ist das jetzt eigentlich schon so ziemlich der Beweis dafür, dass es eben so war. Und selbiges gilt für die bescheuerte Cymbel liebt Blümchen-Story und alles an Interviews oder sonstigen Sachen, wo man sich als Fan vielleicht fragt, okay, haben die da jetzt auf diesen Quatsch wirklich Bock drauf? Oder ist das was die Plattenfirma gerne sehen würde?
Ja.
Nein, also wir können drauf, ne, wir können davon ausgehen, dass die da durchaus Bock drauf hatten und auch Rap, dass er sich ausgezogen hat und so Sachen, ist alles kein Zwang von der Plattenfirma gewesen, auch wenn der ein oder andere denkt, es sei so.
So.
Lassen wir so stehen, wir feiern das. Til Schweiger ist kacke, halten wir fest, sind wir bei den Bates. Und sind etwas schlauer, dass die Bates eben auch Dinge abgelehnt haben, obwohl man sie eben aus karrieretechnischen Gründen wahrscheinlich sofort hätte machen müssen.
Einfach eine fantastische Anekdote.
Genau, finde ich auch. Gehen wir langsam sozusagen auf den Herbst des Jahres zu und da fangen schon langsam die Aufnahmen für die nächste Produktion an. Das ist die EP Punk. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube, ich habe es schon mal angesprochen, das ist wirklich, jetzt ist wirklich auch mein persönlicher Tiefpunkt erreicht. Ich hatte schon unheimliche Probleme mit der Intravenus, aber irgendwann nach wirklich mehrmaligem Hören habe ich sie dann doch irgendwie angenommen, sage ich jetzt mal. Mit der Punk ist das bis heute nicht passiert. Also ich finde, das ist eine ganz schlimme Geschichte.
Ja.
Und man hat wirklich den Eindruck, da ist wirklich nur B-Ware, C-Ware, D-Ware, man weiß es nicht, draufgekommen. Also es tut mir leid, aber so gerne ich die Bates ja mag, man soll ja auch ehrlich sein. Und
absolut.
Weiß ich nicht. Danach geht es für mich auch wieder, also ne, ich finde dann die danach kommenden Alben, egal ob es jetzt das komplette Cover-Ding ist oder die Bitter End-Geschichte und so, finde ich wieder besser.
Ja.
Das war für mich völlig, also es ist halt auch dieses Ding, dass es ja in einem Package rauskam, eben mit dem Comic.
Mhm.
Insofern hatte man so ein kleines Gimmick, also das ist auch so ein bisschen das, was damit gemeint war, dass man sich, weil die Zahlen eben so ein bisschen rückläufig waren, alternative Konzepte auch überlegt hat, man könnte ja mal irgendwie nicht einfach nur eine CD releasen, sondern wir machen jetzt Comic plus CD, ist natürlich mal was Besonderes. Der Comic ist natürlich, steht für sich, aber ich finde diese CD, zumindest inhaltlich, musikalisch, wie auch immer,
schwierig.
Wertet sie den Comic nicht unbedingt auf oder irgendwie sowas. Also da ist das Einzige, was ich irgendwie finde, okay, das ist eine coole Idee mal gewesen, da zu sagen, man macht mal so ein Paket-Release irgendwie. Ja. Die CD selber finde ich ehrlich gesagt furchtbar.
Ja.
Wir können ja vielleicht mal reinhören, weil es ist so schön schrecklich.
Die Nacht ist tief schwarz und du fehlst mir sehr. Es ist schwer, doch die Gedanken leer. Die Nacht ist schwarz, doch.
Das klingt ja wie ein Fiebertraum, ey.
So, genau, ja, also um uns nicht allzu lange mit diesem Werk aufhalten zu müssen, würde ich sagen, springen wir wieder weiter und gehen wieder auf die Bühne mit den Bates. Es ist wieder Tourzeit, war ja auch schon wieder lange Ruhe, nicht? Und jetzt kommt die Punk-Herbst-Tour und da haben wir wieder ein paar Termine. Ja, ich weiß nicht, willst du die wieder komplett übernehmen, Sascha?
Ja, komm, ja.
Ein bisschen aufteilen.
Und
fang einfach mal an, wenn der Hals trocken wird, dann.
Okay, pass auf, ich fange mal an. 25.10. spielen die Jungs in Budapest im E-Club oder E-Club. Am 26.10. in Wien im Chelsea. Am 27.10. in Dorbin, auch noch in Österreich, in Konrad Zoom. 28.10. dann wieder in Heidelberg im Schwimmbad, 30.10. Kloppenburg in der Stadthalle, 31.10. in Hemmoor in der Festhalle, 6.11.98 in Steinheim in der Stadthalle, 7.11. Freiburg, Haus der Jugend, 12.11., da haben wir so ein bisschen Pause dazwischen gehabt, in Übach-Palenberg in der Rockfabrik. Dann 13.11. zurück in deine heimatlichen Gefilde nach Bochum in die Zeche. 14.11. in Solingen's Getaway. 19.11. Wintertour in der Schweiz, ja, im Albany. 20.11. Wie heißt das denn? Chur. Wie sagt man
im
das?
Zweifelsfall so? Immer.
Es ist, ich buchstabiere es kurz für den gewillten Zuhörer in.
Nicht Schweizer.
Es ist Chur. Und ich weiß nicht, wie man es ausspricht. Es ist ja Schweizerisch. Chur. Was? Du gehst doch nicht Chur.
Wenn du da aus der Stadt kommst, bist du dann ein Hurensohn.
Oh mein Gott. Ein Herrenhumor. Ja, im Safari Beat Club. Am 21.11. dann in Ulm im Roxy. Am 26.11. in Lichtenfels in der Stadthalle. 27.11. Wittenberg, Alte Molkerei. 28.11. in Potsdam Lindenpark. 4.12. in Karlsruhe Substage. 5.12. in München im Nachtwerk. 6.12. ist fast schon wieder täglich, gell? 6.12. Stuttgart-Wangen im Longhorn. Dann wird eine Pause. Dann geht es weiter am 11.12. in Dresden, Alter Schlachthof. 12.12. Worbis im Glashaus. Da muss man aufpassen, darf man nicht mit Steinen werfen. 17.12. Köln. Köln in den Rheinrockhallen. Das habe ich ja noch niemals gehört, in meinem ganzen Leben nicht. Was sind denn die Rheinrockhallen? Muss ich mal nachgucken. 18.12. Düsseldorf, Tor 3. Am 19.12. in Schöppingen in der Alten Druckerei. 26.12. kurz nach den Weihnachtsfeiertagen. Oder ja doch, im Knesebeck Schützenhaus-Festival. Und dann der 27.12.1998 im Fulda-Kreuz.
Einen einzigen Termin haben wir dann noch, nämlich 28.12. Frankfurt-Batschka.
Ja, den durftest du vorlesen.
Ja, wieder einige Termine, die wir vorlesen mussten, durften, wie auch immer ihr das seht. Was aber daran, finde ich, wiederum interessant ist und was man sozusagen auch dann immer vergleichend ganz gut sehen kann, ist, die Veranstaltungsorte, die Venues werden wieder etwas kleiner zum einen. Und es ist wieder mehr so eine klassische Tour, sage ich jetzt mal, so eine klassische Club-Tour, wie sie das eigentlich vor 95 gewohnt waren. Und das ist die Wohlfühlzone der Bates. Also natürlich haben die sich gefreut über riesengroße Festivals in Budapest, über die ganz großen Hallen, zwar keine Stadien, aber große Hallen, teilweise dann eben auch mit Fernsehen dabei. Das haben wir jetzt gerade 98 im Herbst schon nicht mehr. Es ist wieder etwas kleiner geworden, immer noch groß genug, mehrere hunderte Leute, vielleicht auch manchmal über 1000, denke ich. Aber eben nicht mehr diese ganz großen Gefilde. Und da fühlen sie sich tatsächlich wieder etwas wohler. Also das ist eigentlich so das, was sie gelernt haben. Mhm. Das ist das Umfeld, aus dem sie kommen. Und da sind sie jetzt wieder so ein bisschen zurück. Die Bates sind immer noch angesagt, die Bates sind immer noch erfolgreich. Aber es ist nicht mehr dieser ganz große Boom von 95, 96. Wir haben nicht mehr permanent diese TV-Auftritte zwischendrin, was auffällig ist. Daran kann man das immer so ein bisschen ablesen. Was noch zu erwähnen wäre, natürlich gibt es auch auf dieser Bates, auf dieser Bates-Tour gibt es natürlich auch wieder Support, keine Frage. Klaus Kornfield ist, glaube ich, immer noch dabei irgendwie. Mag auch sein, dass ich mich vertue. Auf jeden Fall habe ich ihn hier mit drin stehen, allerdings nur bei 4 Terminen. Da weiß ich nicht ganz genau, wie wir das werten sollen. Klaus wird sich sicher nicht dran erinnern, wann genau er mit denen auf Tour war. Dann haben wir noch die Band No Sex Until Marriage, die teilweise supportet bei einigen Terminen, 4 Stück. Dann haben wir die Scabies, ganz interessant auch, weil weil Simpel häufiger mal ein Scabies-T-Shirt trug, wo es auch Fotos von gibt. Das wird der ein oder andere vielleicht kennen. Ich selbst habe eine CD von den Scabies bekommen, nämlich von dem ehemaligen Drummer. Vielen Dank an der Stelle und liebe Grüße an den Enzo. Und die Bullocks, die sagen mir jetzt nichts, muss ich gestehen. Vielleicht kann da der ein oder andere noch was zu sagen, der sich erinnert. Einen einzigen Termin gab es auch mit den Swoons. Die kennen wir natürlich sehr gut. Wir haben schon häufiger darüber geredet, denn Stefan Becker war damals Mitglied in dieser Band. Und tatsächlich haben die Swoons am vorletzten Termin, also nur an diesem einen vorletzten Termin supported. War also keine Tourbegleitung, sondern war für ein lokales Konzert. Fulda ist ja relativ nah an Kassel und so im Kreuz. Und genau dieses Konzert, also das vorletzte Konzert, dieser Herbsttour, 27.12.98, Fulda, Kreuz, Support, Swoons, ist das allerletzte Konzert mit Pogo. Stefan Becker hat sich daran erinnert.
Da weiß ich noch, dass sie noch hinter der Bühne irgendwie sprachen und es war kein Streit. Ich glaube, Zimbel und die anderen waren irgendwie traurig und echt nicht gut drauf, verständlicherweise. Und Pogo hat so gesagt, ja, aber ihr wisst ja, es hat ja keinen Zweck. Die Stimmung hinter der Bühne war, merke ich es da schon, Wehmut geherrscht hat und dann geknickert. Und Pogo wirkte aber so, als gäbe es keine Alternative und als wäre es für ihn ja unumgänglich. Ich glaube, sein Leben hat er ja schon in Hamburg schon länger hauptsächlich stattgefunden und er ist dann immer noch da hingekommen zu den Konzerten, aber irgendwie war sein Lebensmittelpunkt da irgendwie schon woanders gelandet. Ob er es je bereut hat oder ob das immer noch so richtig ist, das weiß ich nicht, weil ich habe ihn auch, glaube ich, seit damals nicht mehr gesehen.
Das ist natürlich jetzt ein Thema, was uns 98 beschäftigt. Wir wissen natürlich auch noch nicht genau, ob wir das jetzt so in einer Sendung mal eben abhaken oder ob wir auch in der nächsten Sendung noch uns darüber auseinandersetzen werden. Das ist tatsächlich das letzte Konzert mit Pogo und interessanterweise war eben ausgerechnet an diesem Abend Stefan Becker dabei, weil er sich eben mit seiner Band Swoons den Support da gegeben hat. Mhm. Er hat ein bisschen was erzählt von der Stimmung. Es war so ein bisschen traurig, aber so eine Vernunft-Traurigkeitsstimmung irgendwie. Das war halt eben natürlich schon gelaufen sozusagen. Es war schon beschlossen, dass Pogo die Band verlässt oder dass das sein letztes Konzert sein wird. Und wie das alles so kam und warum überhaupt jetzt auf einmal Pogo aus der Band austritt, das werden wir natürlich jetzt im Nachgang noch so ein bisschen beleuchten. Fakt ist, und das hatte Stefan ja auch schon angesprochen, Pogo ist zu der Zeit schon nicht mehr in Kassel wohnhaft oder in, ich glaube, der hat nie in Kassel gewohnt. Ich glaube, der hat immer in Eschwege gewohnt. Aber im Einzugsgebiet Kassel, Eschwege, wie auch immer, zugegen, sondern wohnt mittlerweile in Hamburg bei seiner damaligen Freundin. Und ist ein unheimlich großer Fußballfan, schon immer gewesen. Und da vor allem und heute auch noch vom St. Pauli. Ist natürlich ein ganz klassischer Punk-Fußball-Antifa-Verein. Ne? Mhm. Haben wir große Sympathie mit, keine Frage. Fakt ist, dass Pogo da eben sehr eingespannt ist, sowohl was den Verein und die Vereinsarbeit angeht, als auch eben was eben das Leben mit seiner neuen Freundin angeht. Und ja, es ist halt eine natürlich etwas längere Genese bis zu diesem Zeitpunkt, wo er die Band verlassen hat. Und da werden wir jetzt so im Laufe dieser Sendung, vielleicht ja auch in der nächsten Sendung, noch so ein bisschen drauf rumkauen, wie ist das überhaupt gekommen. Und da haben wir natürlich auch Stimmen zu. Bevor wir jetzt dieses große Pogo-Thema aufmachen, kommen wir vielleicht nochmal einen kleinen Schritt zurück, denn Klaus hat uns noch ein bisschen was erzählt, wie es so war, mit der Band unterwegs zu sein und hat seine Eindrücke von dem Tourleben mit den Bates geschildert. Da hören wir nochmal rein.
Ich bin ja auch eigentlich eher reingerutscht, um selber für das Comic, das ich über die Band machen soll, zu recherchieren. Dass ich gerade eine Soloplatte hatte und ein bisschen auftreten wollte, das war sehr nett, dass sie das erlaubt haben. Und tatsächlich war es auch manchmal ein bisschen schwierig. Das Publikum wollte halt die Bates sehen. In Hamburg fliegt mir irgendwie nach einer Minute ein riesiges, volles Bierglas auf die Fresse. Mhm. Komplett nass. Zum Glück konnte ich mich rächen. Ich habe dann einfach so einen Ton gespielt. Nee, 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 nee. Ganz laut. Und habe dann in die Richtung geguckt, wo der geschmissen hat. Und dann habe ich danach gesagt, das war für dich, du Arsch. Und alles, oh yeah. Dann haben sie mich geliebt. Und also ich habe dann ziemlich schnell gemerkt, wie man den Bates-Fans doch noch was bieten kann. Einfach frech sein und nicht schüchtern auf jeden Fall. Ich war sozusagen im selben Bandbus. Ich war einfach ein Anhängsel. Ich war überall dabei. Wir waren nicht in einem anderen Hotel oder so, ich war einfach auch in einem Hotelzimmer, wo die waren. Und Backstage gab es auch nicht extra. Also es war wirklich wie dabei sein. Und das sollte ja auch so sein, damit ich so den Alltag kennenlerne. Aber am wichtigsten, dass die mir alle ihre Geschichten erzählen können.
Ja, das nochmal so ein Eindruck von Klaus, wie er das so empfunden hat, mit den Bates unterwegs zu sein und wie das sich so gestaltet hat, dass er wirklich ganz nah dabei war, damit er eben den Alltag der Band auch kennenlernt und so ein bisschen, ja, seine Figuren in dem Comic danach gestalten kann. Wenn Klaus so erzählt von dieser 98er-Tour und auch eigentlich Bernie, der sagte, das war eigentlich eine gute Tour wieder, ne? Da hatte man nicht so die Probleme und es hat wieder Spaß gemacht und hatte so ein bisschen dieses Feeling von früher wieder, dass man vor diesem großen Break und dieses große Loch 96, 97 wieder zurücktreten konnte. Gibt es natürlich dennoch oder ist es natürlich dennoch so, dass die Bates jetzt eben schon eine ganze Zeit lang in diesem Business drin sind und nicht immer alles Friede, Freude, Eierkuchen ist.
Zum Schluss merkt man es dann doch sehr, finde ich jedenfalls, dass die Songqualität auch so ein bisschen so ein Bach runtergegangen ist. Weil auf jeder Platte waren immer noch tolle Sachen drauf, aber das war dann halt einfach so Auftragsarbeit. Ja. Ne? Du hast eine Frühjahrstour, du hast dann im Sommer hast du dann eine Festivaltour und hast dann eine Herbst-Wintertour und immer dazwischen hieß es los im Übungsraum, neue Songs machen. Ja. Und natürlich sind die auch während der Tour entstanden oder sowas, aber die sind dann halt einfach vielleicht noch nicht so ganz fertig gewesen. Oder man hat dann doch irgendwie auf die Platte halt einfach ein paar Sachen draufgepackt, weil du halt einfach gesagt hast, komm, müssen schon irgendwie, Spielzeit soll schon 35 Minuten sein von so einer Scheibe, weißt du. Und da sind dann halt einfach doch schon Kompromisse gemacht worden. Und das gab es bei der No Name for the Baby überhaupt nicht, das war klar. Wir haben das gespielt, was wir live gespielt haben. Und die Songs waren erprobt. Ne? Die waren fertig.
Ja.
Und, aber das ist dann halt auch einfach so diese letzten Jahre, so ab dem Erfolg sozusagen, also ab dem kommerziellen Erfolg, da sind halt doch dann viele Sachen auf der Strecke geblieben. Vor allem Zeit ist auf der Strecke geblieben und naja.
Das ist das, was mich irgendwann so ab 98 echt genervt hat, wenn sie gesagt haben, so wir haben unser Album aufgenommen und ich höre mir das an und denke, wie simpel kann man es denn noch machen? Also das ist so die einfachste Drei-Akkorde-Kram. Da gab es noch ein paar Gimmicks drin, die fand ich ganz nett und gut. Aber im Endeffekt so, die haben so ein Potenzial gehabt und die hätten Songs schreiben können und sie wollten es nicht. Sie haben sich einfach geweigert, es zu machen. Ich glaube, Klupe hätte es gemacht, aber da war Zimbel viel dominanter und wichtiger beim Songschreiben einfach. Der hat so, ich habe alles gesagt damit. Und wenn es ein Satz war, war es nur ein Satz. Und wenn er sagte, kannst du nicht machen, kannst du nicht nur irgendwas, nee, ich habe alles, was da drin steht, gesagt. Und manchmal ist es halt ein Satz gewesen, den hat er halt 20 Mal gesungen und dann war es das. Und das, da hätte ich es echt besser gefunden, wenn sie einfach mal offener gewesen wären und einfach mal andere Sachen ausprobiert hätten und mit anderen Leuten. Ich glaube, andere Leute hätten eine Menge rauskitzeln können, weil sie einfach das Potenzial haben, die noch nicht mal zu einem Drittel ausgeschöpft, glaube ich. Da hätten da richtig was kommen können. Aber da haben sie sich geweigert und da waren sie dann halt Punker. Ja.
Ja, und so ein Kompromiss, denke ich, ist diese aktuelle Punk-EP, wie auch kein Album, eine EP, ne, wo man genau wie Klube jetzt hier sagt, hat man sich halt so ausgedacht, das wäre ein gutes Konzept, da irgendwie eine CD mit Comic rauszubringen und da brauchen wir jetzt halt ein paar Songs zu und dann hat man sich halt so zusammengeklaubt, was vielleicht irgendwie nur eine Idee war, was irgendwie nur halb fertig war, was man vielleicht, weiß ich nicht, für eine richtige Platte verworfen hat, aber komm, dann haut man es noch mit auf die EP drauf oder irgendwie sowas und das merkt man natürlich leider, ne, also das, ja, sagt Klube eben auch selber, dass man ja zum Schluss merkt, dass da doch die Qualität auch ein bisschen runtergegangen ist und man halt in diesem Trott drinstecken, wie Frühjahrstour, Sommer, Festivalsaison, Herbst-Wintertour, immer das Gleiche. Ne? Das nimmt natürlich so einer Band auch die Kreativität, das ist ganz klar. Natürlich sind die Bates da nur eine von ganz vielen Bands, denen es so ging oder auch geht. Und jetzt eben auch dann mit der nächsten Veränderung eben ohne Pogo. Wir haben gerade schon drüber gesprochen. Pogo hatte den Fußball, Pogo hatte seine Freundin, seinen Hamburg, den Verein und das war irgendwie zu dieser Zeit alles wichtiger geworden als die Band. Es ist natürlich eine ewig lange Zeit, die Pogo dabei war. Er war zwar kein Gründungsmitglied, aber er war schon auch ganz früh mit in der Band. Ich glaube, seit 86 ist Pogo dabei gewesen. Das ist natürlich ein unheimlich langer Zeitraum und der war natürlich voll drin, also die in der Freundschaft viel enger als Pogo kann man sozusagen nicht treffen. Aber gerade deswegen ist es halt auch so schlimm, weil er nicht einfach sagt, Leute, ich habe ein Problem, ich habe jetzt hier mein Leben in Hamburg, ich kann nicht mehr so wirklich meine Position in der Band erfüllen, ich kann nicht mehr das leisten, was ich leisten muss. Die Band leidet darunter, ihr müsst ja auch Rücksicht auf mich nehmen und so weiter. Das funktioniert gerade irgendwie einfach nicht mehr. Mhm. Sondern er versucht es halt irgendwie so zu drehen, dass er beides noch hat. Aber das geht natürlich nicht. Also es kommen immer wieder Ausreden. Er kann nicht zu den Proben kommen. Da ist irgendwie ein Zug nicht gefahren. Der Zug hatte Verspätung. Ich weiß nicht. Also man kennt es selber, ne? So diese Ausreden, die dann irgendwie benutzt werden, wo halt irgendwann klar wird, okay, es sind Ausreden, ja. Weil so oft kann auch nicht mal die Deutsche Bahn ausfallen. Oder weiß ich nicht, ne? Das ist dann einfach natürlich irgendwann aufgefallen und die Band fühlt sich natürlich verarscht, weil es gibt eben keine klare Ansage, sondern man hat so den Eindruck, er will irgendwie beides durchziehen und ist halt nicht bereit, da irgendwie Konzessionen zu machen. Da wurde uns gesagt, dass er irgendwie während irgendwelchen Studioaufnahmen jetzt für die Punk, für die aktuelle Sache, war er gar nicht anwesend. Ja, seine Freundin wollte die Wohnung renoviert haben. Dann hat er das halt gemacht und dass er aber eigentlich einen Job zu erledigen hatte sozusagen, ja. Das war gar nicht mehr so wirklich seine Priorität. Und Rap zum Beispiel hat es so ausgedrückt, dass er auch bei Live-Auftritten teilweise das Gefühl hatte, dass da gar nicht Pogo-Gitarre spielt, sondern nur irgendeine leblose Hülle seiner selbst, die jetzt irgendwie eigentlich gerne woanders wäre. Mhm. Also alles nicht unbedingt so wahnsinnig angenehm, eigentlich ja auch nicht für Pogo, aber gut, irgendwie ist das gerade so die Situation und wir haben natürlich auch mit Bernie drüber gesprochen.
Pogo hat also diesen Schritt, den die Band nach und nach von Jahr zu Jahr, von Platte zu Platte gemacht hat, nämlich auf ihre Art professioneller werden, das war was, Pogo hat immer gesagt, wir sind eine Punkband, ich muss nicht proben. Also das ist, um es mal jetzt so übertrieben zu sagen, genau das. So, das, was wir hier können, ist super, das läuft doch. Und neue Sachen ausprobieren, das wollte er nicht. Und alle anderen haben sich vorbereitet beim Studio und haben die Songs sich einfach draufgepackt, damit sie dann halt einfach das Ding da drin runterspielen können. Dann kam Pogo dann ins Vielklangstudio und konnte es einfach nicht. Der konnte die Sachen nicht. Also das sind ja auch, da gibt es Tracks, da musste dann Zimbel haben die Gitarre genommen und hat die einfach nochmal eingespielt. Mhm. Also einmal, wirklich einmal und dann war das drin. Das sind so die Unterschiede, wo er gesagt hat, das geht nicht, aber er gehört dazu, zu der Band. Und das ist halt wieder so dieses Ding, man hält zusammen. Und also da kam nie die Idee auf, dass der rausfliegt aus der Band, weil das war klar, gut, der spielt nicht, aber das ist, der gehört dazu.
Schwierige Situation, genau. Pogo gehört dazu. Pogo ist Eschweger. Pogo war seit 86 dabei. Pogo ist seit Ewigkeiten auf dieser Position der Rhythmusgitarre. Pogo hat am Anfang ganz, ganz viel für die Band gemacht. Der hat genetzwerkt, der hat Auftritte klar gemacht im Spot. Der hat geguckt, dass die Bands irgendwie auf irgendwelchen Jutz-Partys spielen konnten. Das ist halt jetzt nicht irgendwie eine Fanbegleitung oder jemand, der die Band seit 2 Jahren kennt, sondern das ist Kern Bates und in diesem Kern brodelt es jetzt eben sozusagen. Bernie hat es uns gerade ganz gut beschrieben, was halt das Problem war. Leistung ist nicht mehr da, es ist sowieso schon nur in Anführungsstrichen eine Punkband mit 5 Akkorden. Er war ja jetzt kein, weiß ich nicht, die erste Geige im Orchester oder so. Aber noch nicht mal das wird jetzt mehr geleistet, ja. Ne? Sondern da muss dann halt Simbel seine Gitarrenparts spielen. Dennoch ist Pogo halt so nah bei den Jungs und so eng befreundet, dass die jetzt trotzdem nicht auf die Idee kommen, den einfach rauszuschmeißen, wie es vielleicht in einer sachlichen oder nicht freundschaftlichen Arbeitsbeziehung gewesen wäre, wenn da einfach keine Arbeitsleistung mehr erbracht wird und beziehungsweise Arbeitsverweigerung auch betrieben wird, wie man so schön sagt. Und das ist natürlich eine unangenehme Situation. Gerade Zimbel ist von den Jungs fast am dicksten mit Pogo befreundet, glaube ich, kann man schon so sagen. Die haben unheimlich viel zusammen erlebt. Das war natürlich unheimlich schwierig, sich auch nur vorzustellen, dass Pogo da nicht mehr bei sein soll. Also ja, fast noch schwieriger sich vorzustellen. Das Einzige, was noch schwieriger wäre, wäre Zimbel steigt aus oder so. Aber Pogo kommt irgendwie so direkt danach, finde ich. Nochmal eine Stimme von Bernie, um das einfach nochmal ein bisschen zu vertiefen.
Trotzdem war es dann irgendwann, waren dann diese krassen Ausreden und keine Ahnung, was alles passiert ist mit den Zügen von Hamburg. Und also das waren so Steigerungen, bis als die Setliste gemacht wurde abends, hat er gesagt, ach, dann lass uns doch irgendwie, komm, das noch streichen, dann kriege ich den letzten Zug noch. Und da war halt wirklich so, da ist Zimbel fast über den Tisch gesprungen. Also wo er gemerkt hat, so für ihn war und für alle, damit war die Band war immer Nummer eins. Und für Pogo halt nicht mehr. Die Band war da, das war cool, war auch gerne Rockstar, aber war nie Nummer eins und Musik machen oder so auch nicht. Und das ist halt der Unterschied. Ne?
Seltsam, dafür, dass er dann doch so lange dabei war. Also
ist schon das ist halt, da hält halt die Familie
zusammen.
Genau, exakt. Zimbel hat immer lange und immer zu Pogo gehalten.
Kann ich mir gut vorstellen. Also sie haben ja wirklich schon vor den Sticky Fingers oder von Nuclear Graffiti das illegal zusammengebracht.
Genau, die sind so eng gewesen, das war überhaupt gar keine Frage. Mhm. Und das ist irgendwann so weit war, dass wirklich selbst Zimbel gesagt hat, ich habe die Schnauze voll. Das muss verdammt viel passiert sein, dass das irgendwie mal kommt. Und die anderen hätten das schon früher gemacht, aber war halt immer so ziemlich so, nee, der gehört dazu, ist halt so. Und hat alles, wurde immer, alle Ausreden wurden irgendwie mit einem sein Pogo. Oh. Ja. Und dann war es das halt so. Und dann hat es, genau, dann hat es irgendwann einen Schlag getan und gesagt, dass so, nee, ist nicht. Und das wurden dann halt auch blöde Auseinandersetzungen. Da ging es natürlich sofort um Geld und Streitereien und Anwalt und alles so ein Mist. Und wir hatten dann wirklich mit Anwälten, was ich auch total bescheuert finde, was hat uns alle Geld gekostet. Hat auch keiner was von gehabt hinterher, weil das war halt, also es hört sich total komisch an, das, was alle untereinander hatten, das ist der größte Hippie-Vertrag, den man sich vorstellen kann, weil alle haben gleich gekriegt. Und wenn mal irgendjemand gesagt hat, ich habe jetzt hier gerade mal Schulden und müsste mal irgendwie, kann ich mal, und dann hat mal jemand 2000 Euro gekriegt oder D-Mark damals, haben halt alle 2000 D-Mark gekriegt. Einfach so in diesem Level zu waren. Irgendwann hatte man halt Betrag X und dann hat dann Pogo das Geld gekriegt und dann hat er sich dann Anwalt genommen, der gesagt hat, naja, da ist ja viel mehr zu Geld drin. Und dann ging es los und natürlich hat er nie mehr Geld bekommen. Nie. Aber Pogo hat eine unfassbare Anwaltsrechnung am Arsch gehabt. Und also total bekloppt gewesen und das waren immer, man hätte drehen müssen, aber er hat sich auch ein bisschen beeinflussen lassen damals und dachte, komm, wir haben hier so einen Anwalt, kennen wir, der macht das mal so. Der hat überhaupt nichts so gemacht.
Ist halt Pogo, hat jetzt eine ganze Zeit lang funktioniert, aber irgendwann ist sogar Zimbel ausgerastet. Und wir erinnern uns ja auch noch an den Kommentar von Stefan Möhlenbruch, der auf diesem Konzert war in Hannover im Kapitol, wo Pogo ganz blöde Sachen zu Leuten im Publikum gesagt hat, die sehr arrogant rüberkam, Stinkefinger gezeigt hat und so weiter. Und wir erinnern uns vielleicht auch noch an den Anfang dieser Sendung, wo du die ersten Termine vorgelesen hattest, der Festivalsaison, beziehungsweise war es noch ein Festivalkonzert? Ja, genau, es war hier in Dietzenbach, dieser 15.8. Da wurden tatsächlich die Bates supported von den Donuts, die ja heute riesengroß eine der bekanntesten deutschen Bands, würde ich jetzt mal sagen, irgendwie geworden sind, 1998 noch ganz klein waren und gerade angefangen hatten und naja, zumindest schon so groß, dass sie da auch auf solchen Veranstaltungen mit dabei waren, aber nichts im Vergleich zu heute. Und aus dieser Ecke haben wir gehört, da soll es wohl auch eine sehr unschöne Situation im Backstage gegeben haben mit Pogo, der da wohl eine, ja, Dame, Frau, die da im Catering gearbeitet hat, sehr unschön angegangen ist, also sehr arrogant und von oben herab behandelt haben soll, so dass es eben anderen aufgefallen ist und die das bis heute irgendwie nicht vergessen haben. Also es gab schon immer mal wieder so Einzelsituationen oder Einzelgeschichten, wo Pogo den Fans oder anderen Leuten aus dem Bates-Umfeld negativ aufgefallen ist. Ja, da wurde eben immer gesagt, naja, ist halt Pogo, er ist halt so oder er, ne, so irgendwie wird es dann halt immer entschuldigt. Jetzt ist aber Schluss, denn jetzt hat er sich sogar mit Zimbel verscherzt. Und wie wir gerade ja eben schon gehört haben, ist das letzte Konzert von Pogo dieser Auftritt in Fulda im Kreuz gewesen am 27.12. Das heißt, zum Ende des Jahres 98 wurde Pogo sozusagen gekündigt. Und zwar mehr oder weniger offiziell. Also man hat sich dann als Band im Bates Büro in der Sickingenstraße in Kassel getroffen und Pogo, naja, rausgeschmissen, beziehungsweise ihm eben gesagt, dass er jetzt raus ist. Aber falls jetzt der ein oder andere denkt, wie, man kann den doch nicht einfach rausschmeißen, er hat eine sehr großzügige Abfindung bekommen und die Band also zu diesen Konditionen dann auch verlassen. So, wir haben, wie gesagt, schon das letzte Konzert, dann mit Pogo am 27.12. und am 28.12. gibt es dann noch einmal ein allerletztes Konzert in diesem Jahr in Frankfurt in der Batschkap. Wir haben es schon vorgelesen. Und das findet eben ohne Pogo statt. Ich habe keine Info darüber, ob seine Position irgendwie ersetzt wurde, ob Zimmel an dem Tag Gitarre gespielt hat und jemand anders den Bass oder ob es da einen Gastmusiker gab für diesen einen Auftritt. Vielleicht weiß da jemand was drüber. Ich zurzeit gerade nicht.
Höchst interessant.
Ja, auch nicht sofort einen Ersatz für Pogo hat. Man macht sich zwar Gedanken, aber die nächste Platte, die kommt, also die nächste reguläre Platte, die dann keine seltsame EP ist und auch noch kein reines Coveralbum, sondern die Right Here, Right Now, die dann ein Thema für die nächste Sendung sein wird, wird zu dritt aufgenommen. Also das ist nur, da gibt es auch einige wenige Promo-Fotos eben aus dieser Zeit, wo Dulli noch nicht dabei ist, Pogo aber schon weg ist. Diese Platte machen Jungs zu dritt, das ist also nur Rap, Klube und Zimbel.
Krass.
Und um diese Sendung vielleicht noch mit einer schönen Information abzuschließen, Pogo ist gegangen.
Punkt.
Oh, das, schön, denn du musst es so machen, du musst es so machen. Es kommt jemand anderer sozusagen ins Bates-Umfeld, der schon früher auch mal da war in freundschaftlicher Verbundenheit. Tatsächlich trifft sich die Suse jetzt häufiger mit einem gewissen Schlagzeuger, mit dem lieben Klube.
Herr Klubescheid.
Genau, immer häufiger in Kassel und in Zukunft noch viel, viel häufiger, denn wir wissen ja, die beiden werden irgendwann mal heiraten. Aber das ist 1998 noch Zukunftsmusik. Fakt ist, es fängt so langsam an, dass Klube seine Suse häufiger sieht. Schön. Und auch er neben Pogo nun eine andere Verpflichtung in seinem Leben sozusagen hat, allerdings ohne die Band zu vernachlässigen. So, und ich finde, das ist ein gutes Schlusswort.
Schön.
So können wir das Jahr 1998 abschließen.
Mal romantisch rausgehen.
Pogo entlassen, sind romantisch rausgegangen, genau. Und ja, hoffe, ihr hattet Spaß mit der Polizeimützen-Anekdote oder sonstigem an Infos, was wir euch geben konnten. Und hört auch noch wieder rein, wenn es dann beim nächsten Mal um das Jahr 1999 geht. Ein bisschen haben wir noch vor der Brust.
Ein bisschen geht's noch.
Ja, ein bisschen noch. So. Dann machen wir Schluss für heute.
Ja.
Bedanken uns fürs Zuhören.
Vielen Dank. Es war sehr schön.
Und wünschen euch, wie immer, mit den Ärzten.
Macht's gut, Leute.
Auf bald, ihr Lieben.
Macht's gut.
Vielen Dank.
Tschüss.